Ja, das Thema heute heißt Gebet macht den Unterschied. Wir haben ja schon öfters über das Gebet gesprochen. Wir wissen manches über das Gebet. Wir praktizieren das Gebet. Wir sind davon überzeugt, dass Gebet wichtig ist. Und doch glaube ich, dass für manche Christen das Gebet irgendwie so eine gewisse mysteriöse Sache ist. Ich bete, aber ich weiß nicht, ob mein Gebet erhört wird. Wenn ich jetzt mal eine Umfrage machen würde, würde fragen, wie ist denn so dein Gebetsleben? Da würden manche vielleicht sagen, ja, es könnte besser sein. Also ich habe noch nie einen Christen getroffen, der gesagt hat, also mein Gebetsleben, das ist der Hammer, also was da abläuft, unheimlich, unglaublich, habe ich noch nie erlebt. Aber eher nehme ich so wahr, ja, es könnte besser sein, ich habe nicht immer so die Zeit oder mir fällt es schwer, regelmäßig zu beten und so. Das ist doch irgendwie eigenartig, oder? Wir wissen es, Gebet ist gut, es ist wichtig, aber irgendwie ist es auch ein bisschen schwierig. Dann frage ich mich weiter, warum beten wir denn eigentlich? Warum betest du? Und das ist vielleicht jetzt eine Frage, die kann man mal ganz kurz für sich jeder selber überlegen. Und wem irgendwas Schlaues einfällt, kann es dann auch laut sagen. Gott die Ehre geben im Gebet. Sehr gut. Ah, ein Gespräch? Mhm.
Weil wir bedürftig sind.
Ja, weil wir bedürftig sind, beten wir. Um Gott zu danken.
Um seinen Willen zu erfahren.
Seinen Willen zu erfahren. Mhm.
Gott danken.
Ja.
Einen Rat bekommen.
Einen Rat bekommen. Beziehung. Ah, okay, wir könnten, glaube ich, noch viel mehr aufzählen. Uns fallen da jetzt einige Sachen ein. Nicht nur, weil wir das Gebet gelernt bekommen haben oder weil wir es irgendwie mal gelernt haben oder weil wir der Überzeugung sind, Gebet macht den Unterschied. Gebet ist Beziehung. In der Bibel wird zum Gebet aufgefordert. Das stimmt alles. Warum beten wir? Es gibt eine Bibelstelle, die könnte uns vielleicht an der Stelle noch ein Stück weiterhelfen. Die steht nämlich in Matthäus 6. Bibelkenner wissen, Matthäus 6, das ist so mitten in der Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7 ist Bergpredigt, mitten in seiner Bergpredigt sagt Jesus was zum Gebet. Und ich lese mal ein paar Verse vor davon. Da sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr es nicht machen wie die Heuchler. Die stehen gern in den Synagogen und an den Straßenecken und beten, um sich den Leuten zu zeigen. Amen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon bezogen. Wenn du aber betest, geh in deine Kammer. Schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht blabbern wie die Heiden. Sie meinen nämlich, sie werden ihrer vielen Worte wegen erhört. Tut es ihnen nicht gleich. Euer Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Wenn wir das so lesen, taucht da plötzlich schon wieder eine Frage auf. Warum soll ich Gott bitten, wenn er schon alles weiß? Also, wenn ich Gott bitte für irgendwas, was nicht seinem Willen entspricht, dann wird er das sowieso nicht erhören. Dann kann ich mir das sparen. Und wenn ich irgendwas bitte, was nach seinem Willen ist, dann hat er ja sowieso dran gedacht. Dann brauche ich das eigentlich auch ihm nicht sagen. Also, warum sollen wir beten? Das ist ja, mal angenommen, mein Freund, der Klaus Peter, der ist gestern beim Skifahren verunglückt, hat sich das Bein gebrochen. Jetzt liegt er im Spital. Und ich bete jetzt für den und sage, Jesus, hilf dem Hans-Peter, dass er wieder bald gesund wird, dass alles gut zusammenhält, dass er bald wieder aus dem Spital rauskommt. Das ist ja nicht so, dass Gott sagt, ah, der Hans-Peter, an den habe ich gar nicht gedacht. Danke, Michael, dass du für ihn gebetet hast. Ich werde mich sofort um ihn kümmern. So ist es ja nicht. Sondern Gott hat den Hans-Peter schon lange im Blick. Der hat gesehen, wie er gestern auf den Männlichen gestürzt ist und der weiß auch jetzt, wie es ihm geht. Warum soll ich beten? Okay. Wir sehen uns, also ich habe jetzt einige Fragen gestellt. Gell? Jetzt versuchen wir mal Antworten auf verschiedene Fragen zu finden. Wir sehen uns den Vers 6 nochmal genauer an. Jesus sagt, wenn du aber betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn wir so darüber nachdenken, gibt es da eine erste Herausforderung. Nämlich, angenommen, du setzt dich wirklich irgendwo hin, in einen ruhigen Raum, machst die Tür zu, sitzt da und willst dich auf Gott konzentrieren. Und spätestens nach einer Minute sind deine Gedanken irgendwo. Wahrscheinlich schon viel früher, möglicherweise schon nach den ersten 10 Sekunden. Okay. Ich kenne das also sehr gut. Wenn du dich hinlegst zum Beten, dann schläfst du gleich ein, ist noch viel schlimmer. Wenn wir uns versuchen zu konzentrieren, merken wir, dass unsere Gedanken eigentlich überall sind, nur nicht bei Gott. Das hat einfach was mit unserem Alltag, mit unserer Zeit zu tun. Unsere Aufmerksamkeit, die ist extrem abgelenkt auf verschiedenste Dinge, die um uns herum sind. Und man merkt das besonders, wenn man mal versucht, zur Ruhe zu kommen. Dann drehen sich erst mal die Gedanken, weil wir überall aufmerksam sind. Aber Jesus sagt nicht umsonst, geh in deine Kammer. Oder eben zieh dich zurück in die Ruhe, damit du eben nicht so abgelenkt bist, damit du deine Aufmerksamkeit bündeln kannst und auf Gott ausrichten kannst. Und das ist vielleicht so eine erste Erkenntnis da aus diesem Satz. Jesus sagt, geh in deine Kammer, nicht wegen Gott. Für ihn ist das egal, wo wir sind und wo wir beten, sondern wegen uns. Es geht um uns. Wir sollen uns in die Ruhe zurückziehen. Okay, nun ist da jeder anders, das weiß ich auch. Für die einen ist der Ruheort das genau das Richtige. Jemand anderes wird ganz verrückt, wenn er irgendwo in einem Raum sitzt und soll jetzt da beten. Dann kann es vielleicht gut sein, spazieren zu gehen. Und sich zu bewegen und mit Gott zu reden. Und dann ist es für manche auch, kann eine richtig gute Zeit sein, mit Gott einfach lange spazieren zu gehen in der Natur und so. Da ist jeder ein bisschen anders, muss man auch für sich ein Stück rausfinden. Aber es hat natürlich was, oder es ist der Sinn des Ganzen ist, sich auf jeden Fall aus dem Alltag ein Stück zurückzuziehen. Ob in der Kammer, in der Natur, wo auch immer. So. Jetzt steckt dann eine zweite Herausforderung da drinne. Jetzt mal angenommen, ich sitze also jetzt wirklich irgendwo, konzentriere mich, richte meine Gedanken so auf Gott aus, fange an und bete. Und da haben manche das Gefühl, ihr Gebet geht bis zur Zimmerdecke und kommt wieder runter. Ich kenne das auch. Ich habe das so in meiner Teenie-Zeit gehabt. Eine ganze Zeit habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ja, habe ich mich gefragt, wo geht es überhaupt hin? Also ist da jemand oder ich bete einfach und so. Ich habe eine ganz gute Nachricht. Gott ist unter der Zimmerdecke. Er ist nämlich um uns herum. Er ist neben mir, er ist hinter mir, er ist vor mir. Und wenn ich Gott mal in mein Leben eingeladen habe, dann ist er auch in mir. Die gute Nachricht ist, ich muss nicht durch irgendwelche Decken durchbeten, sondern ich kann einfach ganz normal reden und er hört mich, weil er um mich herum ist. Wenn ich in das Verborgene gehe, also wenn ich mich zurückziehe, da finde ich Gott. Er wartet dort schon auf mich. Er ist überall, aber er ist eben auch im Verborgenen. Dort darf ich ihm begegnen. Gebet ist, wenn man es genau nimmt, die Begegnung mit dem, der schon auf dich wartet. Die Formulierung ist nicht von mir, aber ich finde sie gut. Gebet ist die Begegnung mit dem, der schon auf dich wartet. Gott wartet auf dich in der Kammer. So, jetzt bin ich mir dessen bewusst. Ich sitze also da, ich freue mich, dass Gott auch da ist. Will beten und es kann passieren, dass mir gerade gar nicht viel einfällt. Das ist die dritte Herausforderung. Also ich meine so Bitte und Dank und so, das fällt uns immer ein. Nein, ich meine so richtig, wirklich mit Gott reden. Kann sein, dass mir vielleicht gerade irgendwie die Worte fehlen, dass ich gerade gar nicht so genau weiß, was soll ich jetzt beten? Unter Menschen kann das ja manchmal ein bisschen peinlich sein, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Ich kann mich erinnern, wir waren mal zu irgendeiner Hochzeit eingeladen und dann wirst du da ja so einfach wild irgendwo platziert und dann sitzt du mit irgendwelchen Menschen zusammen und okay, da kommt man so ein bisschen ins Gespräch gegenüber, die waren beschäftigt mit sich und dann sitzt neben mir jemand und ich versuche mit dem ein bisschen Smalltalk und so. Das ging vielleicht auch ein paar Minuten, aber dann merkst du, okay, der will gar nicht reden, okay? Dann ist es ein bisschen anstrengend für so einen ganzen Abend bei einer Hochzeit. Oder du hast dein erstes Date, gell? Und triffst dich irgendwo im McDonald's oder, was Romantisches. Irgendwo in einem Café und dann, alles ein bisschen aufregend und so. Und jetzt plötzlich merkst du, gegenüber sie oder er redet nicht. Kann eine extrem peinliche Situation werden. Du fängst halt an, fragst, wie geht es deiner Familie? Dann hast du vielleicht 5 Minuten gerettet. Und dann fragst du, was sind deine Hobbys? Okay, nochmal 3 Minuten. Und dann vielleicht nochmal, was sind deine Zukunftspläne? Auch nochmal 10 Minuten. Irgendwie kriegst du da so eine gewisse Zeit rum, aber schwierig. So. Ich habe eine ganz gute Nachricht. Bei Gott ist das überhaupt kein Problem. Wenn ich gerade nicht so genau weiß, was ich beten soll, ist nicht schlimm. Ich muss gar nicht immer etwas sagen. Das kann sogar gut sein, wenn ich einfach mal da sitze und nichts sage und Gott ansehe. Wir haben ja immer so das Gefühl, Gebetszeit muss effektiv sein. Bitte, danke und segne noch alle Missionare. Amen. So. Nein. Gebet ist mehr. Und wenn ich einfach da sitze und mir bewusst mache, Gott ist gegenwärtig, er ist in meiner Umgebung, er ist um mich herum, er sieht mich, dann ist das schon mal ganz viel. Und wenn ich mir bewusst mache, dass er mich sieht, da steht es, Gott sieht ins Verborgene, dann kann ich ihn auch ansehen. Ich sehe ihn nicht mit meinen Augen, aber ich sehe ihn mit meinem Herzen. Und so sehen wir uns gegenseitig an. Das ist auch schon Gebet. Und das kann sogar ein bisschen wertvoller sein, als wenn ich nur so meine Anliegen abarbeite. Das ist vielleicht die dritte Erkenntnis aus diesem Satz. Gott sieht dich, wenn du im Verborgenen in deiner Kammer sitzt. Gott sieht dich. Wir Menschen haben ja so ein starkes Bedürfnis, gesehen zu werden. Das steckt irgendwie in uns drin. Was machen Menschen nicht alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Wenn man übersehen wird, zum Beispiel in einer Gruppe und dich nimmt jemand gar nicht wahr und so, dann ist das ein ganz dummes Gefühl. Gerade bei Kindern, da merkt man das, werden sie nicht genug beachtet, dann fangen sie an und machen dumme Sachen, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Erwachsene machen irgendwas anderes, ziehen sich vielleicht irgendwie komisch an oder tätowieren sich bis hinter die Ohren, nur dass Leute auf sie sehen und sie wahrnehmen. In Wirklichkeit steckt da das ganz starke Gefühl dahinter, ich möchte gesehen werden. Und Gott weiß um dieses Bedürfnis. Und er sieht uns. Er sieht dich. Und das ist dieser Blick, den Gott auf uns hat, ist ein liebevoller Blick, ein wertschätzender Blick, ein heilender Blick, ein wohlwollender Blick. Du darfst dich in der Stille diesem liebevollen Blick aussetzen. Es ist ein Blick, den der Vater auf sein Kind richtet. Der Vater zu seinem Kind. Und wenn ich bete, erwidere ich diesen Blick Gottes. Das ist vielleicht so eine dritte Erkenntnis. Gebet ist den Blick Gottes erwidern. Wir sind ja immer noch bei der Frage, warum soll ich beten? Warum sollst du beten? Und das ist so der eine Punkt, den ich da mal rausstreichen möchte. Es geht um die Zuwendung. Die Zuwendung, die Gott mir schenkt, dass ich sie im Gebet erwidere. Gott lenkt seine Aufmerksamkeit auf mich. Das muss man sich mal vorstellen. Der große, lebendige Gott, der Schöpfer dieser Welt, der sieht jeden Einzelnen von uns. Er sieht mich und dich und er wendet sich mir zu. Und wenn ich bete, erwidere ich das. Und damit bleibt meine Beziehung zu Gott lebendig. Ruth hat es gesagt, es geht im Gebet um Beziehung. Wenn ich nicht mehr bete, dann stirbt die Beziehung zwischen Gott und mir. Das ist einfach ganz normal. Also das Gebet, dieses gegenseitige Ansehen, dieses gegenseitige Zuwenden, ist Beziehungspflege. Das ist jetzt vielleicht nichts Neues für uns, aber ich glaube, dass wir das manchmal ein bisschen vergessen. Und deswegen ist es auch wichtig, das hin und wieder mal zu sagen. Gebet ist mehr als Bitte und Danke. Gebet ist wirklich Beziehung. Okay, nun merke ich vielleicht, mein Gebetsleben ist, könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Wenn ich das so höre, denke ich, ja, okay, habe nicht immer so die Zeit. Ich kaufe mir mal ein Buch übers Gebet. Am besten mit irgendwelchen Praxistipps. Jetzt kaufe ich mir also ein. Also es gibt viele gute Bücher übers Gebet. Okay, jetzt lese ich das Buch und so, und dann steht da drin, müsstest am Morgen wenigstens eine Viertelstunde beten. Also wenn du gut bist, halbe Stunde. Und dann vielleicht noch eine Viertelstunde Bibel lesen. Das wäre jetzt noch besser. Okay. Und dann am Abend dasselbe nochmal, dann bist du richtig gut. Also dann so. Funktioniert das? Das ist so ähnlich, als wenn ich mir ein Ehebuch kaufe. Da lese ich drinnen. Und dann sage ich zu mir, du, ich habe ein E-Buch gelesen. Wir sollten zusammen reden. Am Morgen, halbe Stunde, setz dich hin, wir reden. Und, weil wir es richtig gut machen wollen, heute Abend wieder. Halbe Stunde, setz dich hin, wir konzentrieren uns, wir reden. Irgendwie funktioniert das nicht gut, glaube ich. Soll ich euch sagen, wie wir es machen? Wir stehen am Morgen früh auf, sitzen am Frühstückstisch, reden gar nicht so viel. Warum? Weil die Kinder so viel reden. Es ist unglaublich, was Kinder am Frühstückstisch schon alles reden können. Manchmal müssen wir sagen, hey, pssst, jetzt ist mal gut, konzentriert euch aufs Essen, hey, die Zeit läuft und so. Also so ganz normal. Und abends, dann, wenn die Kinder im Bett sind, dann haben wir Zeit. Dann sitzen wir einfach zusammen und dann fangen wir an und reden und reden irgendwelche Sachen und so. So normal halt. Und ich glaube, genau so möchte Gott es auch. Normal mit ihm im Gespräch sein. Normal Beziehung pflegen. Nicht nach irgendwelchen Schemen. Ja, ich sage jetzt dazu, es kann auch wirklich gut sein, wenn man einen gewissen Rhythmus hat. Das hilft manchmal, dass man das Gebet nicht vergisst. Und ich glaube, es hat auch was, wenn man am Morgen den Tag startet mit einem Gebet. Ja, glaube ich. Wirklich ganz bewusst den Tag Gott hinlegt und sagt, Jesus, komm du mit und segne alles, was kommt und bewahre und so. Ja, das glaube ich, ist gut. Aber bitte nicht so schematisch. Also, warum betest du? Erster Grund, Gottes Zuwendung erwidern. Ich habe noch einen zweiten Grund. Weil durch das Gebet sich Dinge verändern. Durchs Gebet verändern sich Dinge in dieser Welt, in meinem Leben, im Leben von anderen. Glauben wir das? Ja, sonst wird man nicht beten. Erleben wir das? Ja. Halleluja. Nicht das Gebet an sich hat die Kraft, sondern Gott, der durch das Gebet sozusagen aktiviert wird, der ist derjenige, der die Dinge bewirkt und der Wunder tut. Das Gebet dafür ist eigentlich wie, wenn ich anklopfe bei Gott und sage, Herr, kannst du das machen? Hilf mir. Oder tu das oder das. Ist es Anklopfen. Aber er ist derjenige, der tut. Völlig klar, Gott wirkt auch ohne unsere Gebete in dieser Welt. Ja, er ist nicht auf uns und auf unsere Gebete angewiesen, aber er möchte unsere Anliegen hören, weil er der Vater ist und wir seine Kinder. Und deswegen ist es ihm wichtig, uns ernst zu nehmen und auch wirklich Anteil zu nehmen an dem, was uns ja, beschäftigt, was uns auf dem Herzen liegt, was uns vielleicht Sorgen macht, aber auch was uns freut. Gebet ist eigentlich, dass ich mein Herz mit Gott teile und dass Gott sein Herz mit mir teilt. Und das beantwortet nämlich auch ein bisschen die Frage, warum sollte ich denn für den Hans-Peter im Spital beten? Gott weiß wirklich, wie es ihm geht. Schon vorher, bevor ich was sage. Aber er möchte an mir Anteil nehmen, wie es mir geht. Und er sieht, dass es mich gerade beschäftigt. Er sieht, dass ich mir Sorgen mache. Er sieht, alles, was mir durch den Kopf geht. Und genau da möchte er sich drum kümmern. Aber er kümmert sich natürlich auch um den Hans-Peter. Und er kümmert sich um jeden von uns, die wir heute Morgen hier sitzen. Weil er uns sieht. Er sieht dich, wie du hier sitzt. Er weiß, er sieht dir ins Herz. Er weiß ganz genau, wie es dir geht, was dir Freude macht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist. Aber was dich vielleicht auch irgendwie belastet, wo du Fragen hast, wo du vielleicht auch Zweifel hast, er sieht alles. Und das ist das Schöne. Er will Anteil daran nehmen. Er möchte, dass wir, dass du und ich genau diese Dinge vor ihm hinlegen und sagen, Herr, hier sind meine Zweifel, hier ist meine Freude, meine Sorgen, alles da. Daher hat Jesus nämlich auch gesagt, plappert nicht wie die Heiden. Die haben schöne, fromme Formulierungen gemacht, weil sie dachten, dann sind sie irgendwie ein bisschen frommer. Aber die braucht Gott nicht, sondern Gott wünscht sich vielmehr ein offenes Herz. Wenn ich meine Anliegen vor Gott bringe und er meine Bitten erhört, dann verändern sich Dinge. Wie gesagt, in dieser Welt, in meinem Leben, in deinem Leben. Das ist jetzt das Thema von heute. Der Paulus hat mal im Philipperbrief einen Satz gesagt. Er hatte gesagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Nochmal, Philipper 4, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Warum? Weil wir da unser Herz mit Gott teilen. Und da, weil wir da unsere Anliegen bei ihm platzieren. Dort ist der richtige Platz. Und weil wir da damit rechnen können, dass Gott etwas tun wird. Dass er etwas verändern wird. Glauben wir das? Ja. Rechnen wir auch damit? Rechnest du damit, dass wenn du die Sachen vor Gott hinlegst, dass er was tun wird? Und genau das ist der Punkt. Gott möchte, dass wir damit rechnen. Er möchte uns beschenken. Er nimmt Anteil an unserem Leben. In Klammern haben wir immer im Hinterkopf, es könnte sein, dass er nicht alle Gebete erhört. Ja, das wissen wir. Ich glaube aber, dass er viel mehr unsere Gebete erhören möchte, als dass er es nicht macht. Und wenn er es nicht macht, gibt es Gründe dafür. Ich möchte ermutigen, dass wir in der Weise im Gebet bleiben, dass wir uns in die Kammer, in den Wald, an den stillen Ort zurückziehen, um mit ihm im Gespräch zu sein, um mit ihm unser Herz zu teilen, weil er möchte da auch unser Herz teilen. Es müssen gar nicht viele Worte sein, es müssen gar nicht schöne Worte sein, es muss ehrlich sein. Nicht plappern, sondern ehrlich. Und Gott freut sich, wenn wir auf die Weise mit ihm Beziehung pflegen. Ich habe manches nichts Neues gesagt, aber doch finde ich wichtig, immer mal wieder das zu betonen und zu ermutigen. Wir haben ein riesiges Privileg, dass wir mit dem lebendigen Gott auf die Weise verbunden sind und dass er auf uns wartet, dass er uns sieht, uns ansieht und uns, ja, auch unsere Bitten erhören möchte. Lass uns doch mal in der nächsten Woche aufmerksam sein, wo Gott unsere Gebete erhört oder vielleicht in letzter Zeit schon erhört hat. Vielleicht können wir nächsten Sonntag da mal ein bisschen zusammentragen. Es geht nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag nochmal ums Gebet.